Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Das Tagesgespräch.
Heute wählt die FIFA einen neuen Präsident. Ist ziemlich sicher der alte Präsident. Was wir jetzt wissen, während wir das Gespräch aufnehmen, Bruno Affentranger, ist die Wahl einfach eine Farce?
Nein, das glaube ich nicht. Ich bin überzeugt, es ist keine Farce, auch wenn man das gerne sagt. Die Wahl ist ausgeschrieben. Ich nehme an, die Unterlagen sind frisch gerecht ergangen an die 208 Teilnehmer, Delegierten, die teilnehmen, die stimmberechtigt sind. Nein, ich würde das nicht als Farce bezeichnen. Das ist eine ernstzunehmende Veranstaltung, die man natürlich sehr locker als Farce kann bezeichnen, nachdem was jetzt alles passiert ist in den letzten Tagen und auch Monaten mit der Vergabe der Weltmeisterschaften.
Ich denke, es ist ja so. Oder es hat einen Gegenkandidat gegeben, der ist suspendiert, respektive ist vorher zurückgetreten. Das ist wie üblich vor diesen Wahlen, hat es irgendeinen Bestechungsvorwurf, Korruptionsvorwurf. Der Sepp Blatter selber, der ist freigesprochen worden von der hauseigenen Ethikkommission. Also ein Fairplay mindestens glaubt ja eigentlich fast niemand mehr.
Ja, aber das letzte Wort ist da sicher noch nicht gesprochen. Also da wird es Untersuchungen geben in nächster Zeit. Bin ich überzeugt, das kann gar nicht ohne das gehen. Wir werden über das sicher auch reden in dem Gespräch, wie es überhaupt weitergeht, der FIFA. Aber nur ein Wort zu dem Gegenkandidat, der aufgestellt worden ist, der selber antreten ist, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt verschiedene Gründe für das, sicher auch einen Ego-Trieben natürlich und aus Verletzung. Vielleicht auch, weil Versprechungen nicht eingehalten worden sind gegenseitig, kann sein. Fakt ist, so viel ich das über meine Mittelsleute weiss, am Samstagnacht hat der Emir von Katar, der Mohammed bin Hammam, den Gegenkandidat aufgefordert, nicht anzutreten. Zum Schutz eigentlich von den eigenen Interessen. Und gilt es einfach zu gehorchen. Also, was denn da das Ethikkomitee noch würde beschliessen oder nicht, der Rücktritt von der Kandidatur hat schon vorher stattgefunden.
Ich komme nochmal zurück auf das Wort Farce. Aber es ist eigentlich allen klar, der Sepp Blatter wird zum vierten Mal Präsident von der FIFA. Das letzte Mal hat er schon keinen Gegenkandidat gehabt und jetzt mehr oder weniger per Akklamation.
Ja, das ist so. Letztes Mal hat er keinen gehabt, das erste Mal. Auf sauberen, lockeren Wahlgang 2007. Ja, dieses Jahr wird das auch der Fall sein. Das ist, wenn man zurückschaut, sehr überraschend. Weil er ist ja immer davon ausgegangen, dass er nur 8 Jahre im Amt wird bleiben.
Wenn ich jetzt nochmal auf die Ereignislage von den letzten Tagen, da hat es eben eine Figur gehabt, Jack Warner, auch Verbandsfunktionär, der zuerst gesagt hat, ich liefere endlich den Beweis, wo also ein Fußball-Tsunami werden auslösen. Also so etwas Ähnliches, oder, dass 20 Millionen geflossen sind oder im Vorfeld von dieser Wahl. Und jetzt plötzlich sagt er, er ist für den Sepp Blatter. Da lachen die Leute und denken, ja, irgendetwas kann ja da nicht stimmen.
Ich sage, das ist das byzantinische Geflecht in der Sportpolitik, wo man da sieht, wo eigentlich zu Tage tritt, wo man selten sieht. Das sieht man jetzt in so einem Kulminationspunkt. Das gibt's aber immer. Und dort sind Irrungen und Wirrungen vorhanden. Unter einem Jahr zeigt sich das so, dass mal das Exekutivmitglied mit diesem nicht will am gleichen Tisch sitzen, 2 Monate später aber die gleichen Personen sich freundschaftlich umarmen und man das Gefühl hat, die seien privat irgendwie verbandelt. Also das ist Sportpolitik, gelebte Sportpolitik, sage ich mal. Jetzt sehen wir es einfach einmal. Mit Jack Warner sein Hin und Her ist, ja, verfolge ich auch mit Interesse. Ich kann kein Insight, ich kann nicht die Worte da darlegen, das weiss ich nicht. Aber ich kann zumindest meine Meinung kundtun. Und ich glaube, er hat damit sich zwar der Lächerlichkeit preisgegeben, das ist so, der Öffentlichkeit, aber die vergisst das schnell. Also, übermorgen ist etwas anderes da. Da haben wir den Jack Warner vergessen. Dafür hat er nochmal demonstriert, dass er wirklich ein Machtpooler ist und dass er Herrschaftswissen hat.
Politik hat sich jetzt ja auch im Vorfeld von dieser Wahl eingemischt. Also gestern Abend zum Beispiel sogar Bundesrätin Micheline Calmire, die irgendwie gesagt hat, ja, jetzt muss also schon etwas gehen. Und gewisse Politiker, die sich besorgt haben, hat das einen Eindruck oder geht es dann eher ähnlich? Heute ist das in den Medien, wenn die Wahl vorbei ist, ist das wieder vergessen.
Nein, das ist tatsächlich ernst. Es gibt auch Bestrebungen von der britischen Verbände, dass man über die nationalen Institutionen, sprich über die Länder, also über die Regierungen, versucht Einfluss zu nehmen auf die Art und Weise, wie die FIFA an der Spitze geführt wird und wie grosse Assets vergeben werden, sprich Weltmeisterschaft in Zukunft. Das ist etwas, was ich sehr ernst würde nehmen als Sepp Blatter oder als Exekutivkomitee von der FIFA. Da bin ich auch sicher, dass man das sehr ernst nimmt. Ich bin nicht sicher, ob man im Moment auf der FIFA-Seite gut vorbereitet ist für das. Aber da gibt es auch auf der Seite von der FIFA Erfahrungen, wie man mit Staaten umgeht. Es gibt immer laufende Verhandlungen innerhalb von der EU beispielsweise in Brüssel. Also ganz bei Null fängt man nicht an. Aber ich glaube, der staatliche Druckaufbau ist ein Hebel, wo FIFA wird dazu zwingen, zumindest im obersten Gremium eine sanfte Innovation herbeizuführen.
Die schauen wir dann gegen den Schluss von dem Gespräch noch an. Bruno Affentranger, Sie haben ein Buch geschrieben, Sepp, König der Fußballwelt. Wieso sind Sie vom Sepp Blatter so fasziniert, dass Sie mal gerade ein Buch, eine Biografie, eine unautorisierte Biografie geschrieben haben über ihn?
So besessen und missionarisch wie er selber wahrscheinlich. Nein, das ist... Ich habe den Sepp Blatter schon länger natürlich so kennt, wie Sie ihn kennen und andere Menschen auch, die Sie nicht über die Medien vielleicht kennen. Gut, Sie haben ihn auch schon selber getroffen. Sie haben mit ihm ein Interview geführt. Viele haben das nicht. Ich habe ihn so kennt. Ich bin ihm einmal begegnet und das war eine bizarre Begegnung gewesen. Er hat mir seine damals gerade frisch angetraute Frau vorgestellt, also relativ komisch vorgeführt auch. Und ich habe mir gedacht, was ist das für ein Typ? Das ist einfach ein bisschen komisch gewesen, alles in allem. Ich kann es gar nicht gross erklären, warum. Es ist nicht furchterregend abstoßend gewesen, aber auch nicht wahnsinnig sympathisch, aber einfach ein bisschen seltsame Situation. Und da habe ich mir einfach Gedanken machen. Es ist ja schon komisch, dass man eigentlich den Chef von 208 Ländern oder beziehungsweise von einem Verband, der 208 Länder unter sich vereint, wo mehr sind als du noch Mitglieder hat, wo eigentlich so gross ist wie ein globales Unternehmen, wo es selten solche gibt auf der Welt oder richtig global sind, also ganz wenige Unternehmen tätig. Dass man also so einen Chef in der Schweiz hat, dass das ein Schweizer ist und das eigentlich niemand kennt, das ist seltsam. Und da habe ich gefunden, möchte ich mehr wissen. Und ich möchte ja auch dem seine Widersprüchlichkeit eigentlich kennenlernen.
Also über seine Herkunft, man weiss ja, er kommt aus dem Wallis und man weiss etwas von seinem Aufstieg, ein bisschen, wenn er sich aufgeschafft hat, dann plötzlich FIFA-Präsident geworden ist 1998. Wenn Sie jetzt zurückblicken, was ist denn das, was Sie denken, das hat Sie überrascht oder haben Sie nicht gewusst, so in Bezug auf die Biografie, Herkunft von Sepp Blatter?
Ja, was ich nicht gewusst, also was ich vermutet habe, war, dass er eher aus ärmlicheren Verhältnissen kommt. Das ist für mich so aus der Erfahrung mit anderen Porträts eigentlich zu erwarten gewesen. Von seinem grossen Ehrgeiz, den er hat angelegt. Also jetzt ganz mechanistisch denkt, manchmal ist es ganz anders, als man denkt. Was mich überrascht hat, ist, dass er erstens mal Conferencier war als Jugendlicher. Dass er also sein Geld verdient hat auf der Bühne und indem er Hochzeiten organisiert hat und so weiter, also neben der Schule, dass er immer viel geschafft hat und dass er eigentlich sehr diszipliniert aufgewachsen ist und Disziplin und einen hohen Arbeitsethos in Jugendjahren gelehrt bekommen hat und den auch angenommen hat. Es gibt auch solche, die sich dem verschliessen und das Gegenteil machen. Ich glaube, das schlägt sich bis heute durch und ist eine von seinen grossen Qualitäten. Oder anders gesagt, während seine Gegner noch im Bett liegen, ist er schon am Arbeiten. Was mich auch überrascht hat, ist, dass ich es da nicht zu tun kann mit einem Mann, der nur ans Geld denkt, im Sinn von Allokation von wahnsinnigen Summen und ich will das einsetzen für wahnsinnige Statusobjekte. Das kann schon sein, ich verneine das nicht. Und ich glaube, das ist bei ihm ein ganz wichtiger Antrieb als Geld. Aber überrascht hat mich auf der anderen Seite, dass er so fast missionsgetrieben ist. Der Mann hat tatsächlich eine Vorstellung, was der Fußball in dieser Welt soll bewirken. Und über das kann man vielfach lachen, aber es hat einen wahren Kern.
Ich glaube, gerade zu dem können wir etwas hören, was Sepp Blatter im letzten Dezember im Tagesgespräch gesagt hat, wo ich ihn darauf angesprochen habe, ob er dann den Friedensnobelpreis annehmen würde, den viele als Witz gefunden haben, oder quasi Sepp Blatter Friedensnobelpreis für die Projekte, die er im Fußball macht. Und das war seine Antwort gewesen.
Der Friedensnobelpreis hätte man nicht der Person gegeben in diesem Fall, sondern der Institution FIFA und dem Entwicklungsprogramm, das wir seit über 30 Jahre machen. Ich bin jetzt 36 Jahre in der FIFA und angefangen als Entwicklungshelfer. Bin immer noch Entwicklungshelfer, denn Entwicklung ist Erziehung. Und wenn die FIFA das einmal bekommen könnte, das wäre grossartig.
Der Sepp Blatter im Tagesgespräch am letzten Dezember, wo findet, also wenn eigentlich hätte die FIFA den Friedensnobelpreis verdient, er sieht die FIFA als Entwicklungshilfeorganisation. Glaubt ihr das wirklich, Bruno Affentranger?
Ja, das glaubt er schon. Das kaufe ich ihm vollkommen ab, nachdem man sich über ihn weiss. Natürlich ist das auch vielschichtig. Also auf der einen Seite ist das die Mission, die er hat, seit er angetreten ist. Und auf der anderen Seite ist das auch das Wissen darum, dass das nicht eine verlorene Sache ist, sondern dass das eine ist, wo einem auf die Seite der Sieger schlägt, wenn man für das einsteht. Ich meine, wenn er jetzt irgendetwas Amoralisches müsste vertreten, dann würde das sicher nicht mit der gleichen Werfe machen. Aber ich würde das nicht vernötigen, was er jetzt da gesagt hat. Ich finde, es ist ein bisschen komisch und man kann darüber lachen, dass man den Friedensnobelpreis überhaupt ins Maul nimmt, als Wort. Mir würde das jetzt nie für irgendetwas einfallen. Aber dass das etwas Gutes ist, die Entwicklungshilfe, das ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Es ist aber auch etwas Machterhaltendes für den Sepp Blatter innerhalb der FIFA.
Ist er ein Machtmensch?
Ja, absolut. Das muss man sein. Das muss jeder sein, der in einem globalen Unternehmen an der Spitze ist. Sonst kommt man gar nicht dorthin.
Schauen wir das globale Unternehmen an. Er betont selber immer wieder, 12 Leute sind das gesehen am Anfang bei der FIFA oder sagt das eine Art, wenn er als Ersatzspieler ein Verein, jetzt ist das ein Milliardenunternehmen und das ist in dieser Zeit passiert, wo der Sepp Blatter FIFA-Präsident war. Wie hat er das gemacht?
Das kann man nicht beschreiben, ohne dass man das Umfeld beschreibt, wie sich das gute Fußball verändert hat, beziehungsweise der Wert von dem Entertainment Asset Fußball, sage ich jetzt einmal. Und ich würde das kurz beschreiben. Mit dem Aufkommen der Privatfernsehen, vor allem in Europa, wo der Fußball daheim ist und nach wie vor daheim ist, wo wirklich der Fußball gemacht wird, das ist nach wie vor nicht von der Hand zu weisen. Mit dem Aufkommen der Privat-TV-Stationen ist auch viel Geld plötzlich in das Gut geflossen, beziehungsweise ist ein Markt entstanden, wo man Entertainment-Assets können verhandeln. Die Ersten, die das wirklich ganz konsequent im Fußball durchgeführt haben und wirklich durchexerziert haben, sind hier in Luzern übrigens daheim, wo wir das Gespräch im Moment gerade führen. Team, Vermarktungsagentur, hat das für die UEFA, also für den Europäischen Fußballverband, entwickelt und ab 1992 Champions League durchgeführt. Und Champions League war eine gigantische Geldmaschine gewesen, von Anfang an, und die ist jetzt noch gigantischer geworden. Das hat so eine grosse, sag mal, nicht Irritation, aber Neid und Wut, viel mehr als Irritation, auf dem damals Sonnenberg bei der FIFA geführt, weil sie nämlich vertraglich gebunden waren und gar nicht so viel Geld können verdienen für ihren Fußball. Die Grössenverhältnisse muss ich vielleicht schön beschreiben. In der Zeit, wo die UEFA den Champions League Reibach eigentlich eröffnet hat, hat die FIFA Verträge mit den europäischen öffentlichen Fernsehanstalten für 3 Weltmeisterschaften, für 1990, 1994 und 1998 in Frankreich. Alle gesamthaft in einem Paket verkauft für 340 Millionen Franken. Das war ein total schlechter Deal gewesen, verglichen mit der Champions League-Einnahmen von der UEFA für das wahnsinnige, gute Fußball-WM. Und die Zahlen von 2002 haben dann auch gezeigt, dass es ein schlechter Deal war. Dort hat die FIFA dann das erste Mal richtig in dem März auch teilgenommen und hat 1,3 Milliarden nur für eine Weltmeisterschaft allein an diesen Recht gelöst. Also von 340 Millionen Franken für 3 WM auf 1,3 Milliarden für eine WM. Und die nächste WM 2006 hat er schon wieder 1,5 Milliarden eingespielt. Also der Preis steigt stetig. Das muss man sehen, vor dem Hintergrund muss man eigentlich die Entwicklung von einer FIFA betrachten, mit dem Sepp Blatter an Bord und mit seinem Vorgänger, mit dem João Havelange an Bord. Der João Havelange und im besonderen Maß der Sepp Blatter sind in eine Zeit hineingeraten, wo der Wert von dem Fußballgut, von einer Weltmeisterschaft Fußball enorm gestiegen ist und das eigentlich das grosse Geschäft entstanden ist.
Also eigentlich Entwicklung, also ein Umfeld auch, es ist nicht der Sepp Blatter allein gewesen. Und trotzdem, wenn man die FIFA anschaut, ist ja, was ja viel vorgeworfen wird, ist, dass das, es ist ein globales Unternehmen, mit Milliarden umsetzt. Und gleichzeitig die Struktur ist eigentlich immer noch so, der Seeplatte betont selber, es ist unsere Familie. Es ist eine Familienstruktur in dem Sinn. Stimmt das so?
Ja, aber ich würde da zwei Ebenen unterscheiden. Also nur zum Präzisieren, auch da muss man, glaube ich, zahlen. FIFA macht vier Jahres, ich kann sagen, es gibt einen Jahresbericht, das ist so, aber sie macht eigentlich vier Jahresabschlüsse. Und im letzten Vierjahresabschluss, der ist jetzt präsentiert worden, im Frühling, hat FIFA einen Ertrag von 4,2 Milliarden Dollar ausgewiesen. Und einen Reingewinn von 631 Millionen. Das ist die Dimension von der FIFA im Moment. FIFA steht auf einer Reserve von rund 1,3 Milliarden Dollar. Das ist eine Reserve, die da ist für Entwicklungsprojekte und Durchführung von Fußballveranstaltungen.
Ja, zum Beispiel niemand mehr gegen Terroranschläge versichert oder so seit
9/11 oder so. Ja. Man muss die Reserve zum Teil haben, das sehe ich, aber zum Teil ist es auch schwer erklärbar für einen Verein, der ja nicht gewinnorientiert ist. Und das ist der Verein FIFA nach Schweizer Recht. Das muss man wissen, damit man die Grössenverhältnisse sieht. Das ist ein Unternehmen, das so funktioniert wie viele Unternehmen auch. Das ist in Kontrollgremien unterworfen, tut nach IFRS-Standards die Rechnungslegung machen, hat eine externe Auditierung über KPMG. Das sind andere Unternehmen auch. Das muss die FIFA nicht nach Recht, aber sie macht das, weil man den Druck von aussen hat und weil man weiss, man muss das. Einfach man kann nicht mehr mit solchen Zahlen hantieren, ohne dass man die Kontrolle hat. Das ist alles auf der operativen Ebene. Die Familie, die ist auf der strategischen Ebene. Das Exekutivkomitee, 24 Mitglieder, plus die 208 Delegierten. Das ist eine Familie. Das ist das, was der Sepp Blatter immer als Familie beschwört. Und dort, glaube ich, ist ein höherer Innovationsbedarf nötig. Dort braucht es tatsächlich Checks and Balances, die heute nicht vorhanden sind.
Was ja verrückt ist, hat ja so viele Vorwürfe gegeben. Gut, wenn so viel Geld rum ist, kann man sagen, es gibt auch Finden, es gibt Nieder, aber es hat so viele Korruptionsvorwürfe gegeben. Und eigentlich wirklich beweisen hat man sozusagen nichts können, jetzt auch in dem Fall. Und schon gar nicht dem Sepp Blatter irgendetwas nachweisen, weil was? Er unbestechlich ist oder einfach so geschickt, dass er das macht, dass das niemand herausfindet?
Das ist ein Phänomen, das mir einmal begegnet ist, bei allen Recherchen, über all die Jahre jetzt. Also, ich habe ja nie aufgehört, über die FIFA nachzudenken und zu recherchieren. Beweise auf Papier sieht man ganz selten. Und wenn solche einem vorgelegt werden, mir vorgelegt werden, dann sind es meistens Beweise, die innerhalb von kürzester Zeit in sich zusammenstürzen oder die den belastet, wo sie vorlegt. Das ist auch ein Phänomen.
Also, dass der, der sie vorlegt, eigentlich quasi involviert war in die Bestechung? So.
Absolut. Ich erinnere da an Generalsekretär Zehner Ruffiner, der müssen abtreten. Ihm seine Vorwürfe sind abgeschmettert worden. Zu Recht mit dem Hinweis darauf, da ist deine Unterschrift ja drauf. Bei verschiedenen Sachen. Das hat selbst das Anwaltsteam, das ihn vertreten hat, müssen im Nachhinein bestätigen. Jetzt, also es ist ein Faktum, dass es sehr, sehr wenig Beleg gibt. Es gibt sehr wenig Beweis für all die Gerüchte, Legendenbildungen. Es sind fast Grossstadtlegenden wie die Spinne in der Yucca-Palme. FIFA ist jetzt einfach mal korrupt und der Sepp Blatter ist der korrupteste, weil er der Präsident ist und damit der gesetzliche Vertreter von der FIFA. Halte ich für Unsinn, würde ich nie unterschreiben und auch nie so sagen.
Weil er nicht geldgierig ist, oder was?
Mal, ich glaube, das kann ich auch nicht verneinen, dass er geldgierig ist. Das weiss ich nicht en Detail. Ich nehme an, dass auch er gern Geld hat. Ich nehme an, dass wie ganz viele Menschen auf dieser Welt. Ich nehme auch an, dass er, und ich weiss es, dass auch er gern sich sonnt, wenn er neben sehr berühmten Menschen kann stehen. Das ist ein psychologischer Effekt, der uns allen bekannt ist. Es ist schön, wenn er David Cameron kann die Hand schütteln vor der Downing Street 10 und wegfilmt. Das ist ein Bedeutungsgewinn, den man dann hat. Aber zurück zu der Frage. Doch, ich glaube, es gibt Hinweise darauf, dass Bezahlungen stattfinden und stattgefunden haben in der Exekutive und in den Verbänden von der FIFA. Das wird es immer geben. Mit einer Ziffer, mit einer kleinen Ziffer von Ausfällen muss man immer rechnen, in jedem Unternehmen. Man muss sie aber klein halten und man muss sie so klein halten und kontrolliert halten, dass man nicht an Glaubwürdigkeit gegen aussen verliert. Bei der FIFA ist das heute nicht der Fall. Die FIFA hat ein echtes Glaubwürdigkeitsproblem, weil sie nach meiner Meinung eine viel zu hohe Ausfallziffer hat im Moment. Und auch zu viele Fälle hat, die nicht abgeklärt sind und nicht beleidigt sind, ist denn passiert oder nicht?
Während wir reden, wissen wir noch nicht, ob der Sepp Blatter jetzt gewählt worden ist oder nicht als Präsident. Nehmen wir an, er wird gewählt für eine vierte Amtszeit. Wartet er, bis das vorbeigeht? Oder hat jetzt das wirklich ein Mass erreicht, wo er muss handeln und kann er das überhaupt?
Das ist eine gute Frage. Wenn wir ein bisschen im Kaffeesatz rühren, eigentlich weiss niemand ganz genau, was im Kopf von Sepp Blatter vorgeht und welche möglichen Varianten er jetzt durchspielt. Ich kann nur das sagen, was ich weiss als erstes. Ich weiss, dass er nicht eine Revolution will. Er will nicht eine völlige Umgestaltung von der FIFA. Er ist da drin eher ein konservativer Mensch. Er kommt aber nach meiner Meinung, und das ist meine Meinung, nicht darum herum, gewisse Leute in der Exekutive auszuwechseln, die für eine Zeit stehen, die eine Mentalität geherrscht hat, die heute sicherlich nicht mehr tragbar ist.
Aber ist sie nicht mehr tragbar für... Also Sponsoren haben sich auch gemeldet, oder? Für die ist das vielleicht imagemässig, aber wenn ich jetzt so denke von den Leuten her, sobald eine WM zum Beispiel anläuft, dann schauen die Leute Fußball und dann ist ihnen eigentlich gleich, Korruption gibt es überall, ob das bei der FIFA ist, haben sie das Gefühl, dass es auch imagemässig von den Leuten her, gut, es gibt Beispiele, wo der Sepp Blatter ausgepfiffen worden ist in Deutschland, aber ist das etwas, was die Leute beschäftigt oder kann man sich vorbeimogeln, weil das die Leute gar nicht so interessiert?
Also die Pfiffe in Deutschland gehören eben so zum Happening wie das Goal wahrscheinlich von Messi, also das ist einfach dann, man trifft sich und dann gibt es die Massenphänomen vom Zusammenpfeifen, wenn der Sepp Blatter auftritt. Das hat ihn getroffen, total, das weiss ich, aber inzwischen, glaube ich, kann er auch das irgendwie einordnen, dass das nicht unbedingt gegen ihn ist, sondern dass das irgendeiner könnte sein, wenn er die Funktion erfüllt. That's it. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Fußball an und für sich grossen Schaden nimmt. Es wird weiter in Fußball gespielt. Wir werden die Länderspiele sehen. FIFA wird weiterhin bestehen. Also, es ist im Moment ein bisschen viel Aufregung einfach. Es ist so, wie ich Ihnen gesagt habe, im Moment kulminiert das. Es wird ein bisschen öffentlich, was sonst eben byzantinisch unter der Oberfläche ist. Die Frage ist einfach, kann der Sepp Blatter den Schwung mitnehmen, wo jetzt quasi entsteht, ist der öffentliche Druck von der Seite, wo wir vorher darüber geredet haben, von den Nationen, von den Staaten, also von den Regierungen, wird der genug gross, dass er auch muss handeln, dass die FIFA-Gerichtsbarkeit quasi in Frage gestellt ist. Es gibt ja heute eine Zweiteilung von der Welt. Es gibt die normale Gerichtsbarkeit und die FIFA-Sportgerichtsbarkeit. Da will sich die FIFA überhaupt nicht reinreden, die einzelnen Nationen. Da kann es sein, dass der Druck tatsächlich steigt. Und natürlich auf der Seite, und das ist so, it's about money, oder? Die Partner, die grossen Partner, die Milliardenbeträge bereits gezahlt haben, zum Teil seit 1975 an Bord sind oder noch länger, die sind beunruhigt, haben sich so geäussert, wie ich es noch nie gehört habe bis jetzt. Das schafft Druck und das schafft auch Druck zur Veränderung. Aber ich glaube nicht in der operativen Bereich von der FIFA, sondern nochmal im strategischen Bereich, das heisst in der Regierung, im obersten Organ nämlich, das ist der Kongress mit 208 Delegierten und in seinem exekutiven Organ, im Exekutivkomitee mit 24 Personen. Dort wird es Änderungen geben, sowohl personell wie auch möglicherweise in der Struktur.
Noch eine Frage zum Sepp Blatter selber. Sie haben es am Anfang gesagt, ist eigentlich noch verrückt, das ist ein Schweizer, der zuoberst ist in der FIFA seit Jahren, seit 1998. Er kann sich heben mit allem, also Leute, die ihn versucht haben zu stürzen, ist nicht gelungen. Leute, die ihn versucht haben, Sachen nachzuweisen, ist nicht gelungen. Was ist speziell an Sepp Blatter, dass er das schafft?
Er ist schlau. Er ist bereit, mehr Einsatz zu geben als seine Konkurrenten. Ich habe das erwähnt am Anfang von unserem Gespräch. Er ist charmant. Und er kann darauf vorausdenken. Er ist immer sehr gut vorbereitet. Das ist jetzt alles sehr positiv. Das Negative ist, nach meiner Meinung, er hat einen machiavellistischen Umgang mit Herrschaftswissen. Er zeigt das auch, dass er das Wissen hat, irgendwo versorgt in einer Kiste. Und dass er irgendwann bereit ist, das vorzuziehen, falls man nicht pariert. Und das ist ein Präsident nach alter Patronart. So wie er das gelehrt hat und wahrscheinlich auch gesehen hat von seinem Vorgänger, von dem doch sehr dominanten, grossgewachsenen, raumfüllenden und tyrannisch herrschenden João Havelange.
Bruno Alphadranger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.